Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren.
Heute mit einer neuen Folge vom Format Europa erklärt.
Ich bin Finn und neben mir sitzt Mandy und wir arbeiten beim EEZ in Rostock und machen europapolitische Bildungsarbeit.
Das ist richtig. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Das Thema ist der Europäische Rat.
Wir fragen uns, was ist das überhaupt? Ist das dieses Gipfeltreffen in Brüssel, das ja auch letztens erst wieder in den Medien sehr präsent war? Und das wollen wir heute ein bisschen beantworten, die Fragen, was passiert da genau, was machen die da, wer trifft sich da? Und Mandy legt auch direkt los.
Mandy legt direkt los, genau. Ja, du hast ja schon ganz richtig gesagt, Finn. Es treffen sich immer die Leute in Brüssel. Das ist immer ein großes Tamtam. Und beim Europäischen Rat, den wir ja heute bearbeiten, treffen sich ganz genau die aktuell 27 Staats- und Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten. Warum sind es nur die Staats- und Regierungschefs oder warum nennt man das Staats- und Regierungschefs? Weil zum Beispiel Frankreich und Finnland ihre Staatspräsidenten entsenden, da die dort die oberste Exekutivgewalt ausüben. Aktuell ist bei diesen Treffen dann in Brüssel, sind das nicht nur die 27 Vertreter aus den Mitgliedstaaten, sondern dann auch noch die Präsidentin der Europäischen Kommission, ne, oder der Präsident, aber aktuell haben wir ja die Präsidentin Ursula von der Leyen und auch der Präsident des Europäischen Rates, der seit 2019, oder diese Position hat seit 2019 Charles Michel aus Belgien inne.
Das war vorher 5 Jahre lang Donald Tusk. Den haben wir in den Medien ja jetzt auch vermehrt wieder wahrgenommen.
Gott sei Dank.
Da er ja in Polen jetzt der neue Regierungschef geworden ist. Und der hat vorher 5 Jahre lang den Europäischen Rat geleitet. Das ist auch ein recht neues Amt. Er hat nämlich nur einen Vorgänger. Das ist auch wieder ein Belgier, Herman Van Rompuy. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein für mich nicht ganz einfacher Name. Und der hat nachdem dieses Amt, weil der Europäische Rat hatte vorher gar keinen Präsidenten, der wurde dann der erste Präsident vom Europäischen Rat im Jahr 2009. Und davor war das immer so, dass eines der Länder den Vorsitz im Europäischen Rat hatte. Und dann war das beispielsweise so, dass wenn Deutschland den Vorsitz hatte, dann hat Merkel das geleitet in der Zeit, als Merkel dann Kanzlerin war. Ne? Jetzt nach dem Vertrag von Lissabon haben wir dafür aber einen eigenen Posten und das macht dann der Präsident vom Europäischen Rat.
Charles Michel. Das ist richtig. Vor allen Dingen wird durch diesen Präsidenten Charles Michel auch ein bisschen Kontinuität mit reingegeben. Wir haben ja schon einen rotierenden Ratsvorsitz und das ist der Rat der Europäischen Union. Den müssen wir irgendwann auch nochmal vorstellen. Aber heute sind wir hier auf jeden Fall beim Europäischen Rat mit seinem Präsidenten. Und ja, er ist sozusagen das Gesicht, soll er sein, der Europäischen Union nach innen rein, aber auch nach außen mit raus. Ne? Er soll eine bessere Kommunikation auch zu den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Und dieser Posten wird ähnlich wie der Vorsitz oder Präsident des Europäischen Parlaments für 2,5 Jahre gewählt. Man kann wiedergewählt werden.
Einmal.
Einmal kann man wiedergewählt werden. Aber er darf, also Charles Michel aktuell, darf kein anderes Mandat parallel ausüben.
Das ist doch gut so.
Ich bin da ein großer Freund von. Ist ja nicht überall so.
Ja. Und der Präsident und auch der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, der ja auch mit beim Europäischen Rat dabei sitzt, und auch die Kommissionspräsidentin, die haben kein Stimmrecht. Das sind nur die Staats- und Regierungschefs, die da mit abstimmen dürfen. Kommen wir jetzt nochmal zu den Aufgaben, was der Präsident überhaupt genau macht. Also der Präsident bereitet die Treffen, die in Brüssel immer stattfinden, immer vor und koordiniert dann diese Treffen. Und seine Hauptaufgabe, das hatte Mandy ja gerade schon ein bisschen angesprochen, ist, dass er die Europäische Union nach außen vertritt.
Das ist auch so ein bisschen ein Spannungsfeld, ne, wo es Probleme geben kann, so Kompetenzkonflikte, zum Beispiel mit der Kommissionspräsidentin oder auch mit dem Hohen Vertreter, ne? Die vertreten ja auch nach außen hin die Europäische Union. Das ist so ein Problem, was auftreten kann. Und ein anderes Problem ist so Koordinierungsschwierigkeiten. Ne? Er muss, wenn er die Sitzung des Europäischen Rates vorbereitet, muss er sich immer mal rückkoppeln mit dem Rat der Europäischen Union und dem Land auch, was gerade dort den Vorsitz hat. Aktuell ist es Spanien bis zum 31. Dezember und dann wird der Ratsvorsitz von Belgien übernommen. Mhm. Und ja, auch das muss immer so ein bisschen miteinander abgesprochen werden, weil beide Räte agieren ja nicht im luftleeren Raum.
Dazu vielleicht noch einmal kurz, also der Europäische Rat, da sind die Regierungschefs drinne, da kommt erst europäisch, dann Rat, so kann man das ein bisschen unterscheiden,
Brücke, ja.
Und bei dem anderen Rat der EU. Und was ist der Rat der EU? Nur einmal ganz kurz, da sitzen die Minister, die Fachminister drinne. Also wenn sich der Rat der EU zum Thema Landwirtschaft trifft, dann sitzt da für Deutschland Cem Özdemir. Nur damit man das einmal ein bisschen auseinandertüdelt. Und da sitzen die Spanier und haben den Vorsitz aktuell.
Und das rotiert alle 6 Monate.
So war es ja auch ursprünglich im Europäischen Rat, ja. Wurde dann aber mit dem Präsidentenamt abgeschafft. Was ist denn jetzt die Funktion von diesem Europäischen Rat? Also er nimmt nicht an dem Gesetzgebungsprozess innerhalb der Europäischen Union teil. Auch ein komplexes Thema, das man mal in der Folge erläutern sollte. Auf jeden
Fall. Da reicht eine Folge nicht ausfinden. Da müssen wir, das ist ein bisschen umfangreicher. Wir haben es, glaube ich, aber schon immer mal angesprochen. Ich meine, bei der Kommission haben wir es schon mit angesprochen.
Ja, teilweise bei denen, ne? Ja. Auf jeden Fall haben sie mit diesem Gesetzgebungsprozess zwischen Kommission, Rat und auch Parlament dann nichts zu tun. Sie sind mehr so ein Organ, das über diesen ganzen anderen Institutionen so ein bisschen drüber steht, weil da nun mal die Regierungschefs und Staatschefs der Mitgliedsländer drin sitzen. Und die sind dann mehr so ein Lenkungsorgan dafür, weil sie politische Impulse geben können. Und das liegt daran, dass sie natürlich die Entscheidung haben, okay, welche Kompetenzen geben wir an die EU? Um das ganz praktisch zu machen, die EU kann bei Steuergesetzgebung, kann die EU nicht viel beschließen. Da könnte, wenn man das jetzt ändern will, das der Europäische Rat machen, indem sie sagen, wir geben das an die Europäische Union ab, diese Kompetenz.
Naja, der Punkt ist immer, ne, wenn so im Allgemeinen darüber gesprochen wird, wer entscheidet denn in Brüssel, ne? Und die Kommission, wie der häufig ja auch Ursula von der Leyen, weil sie in den Medien sehr stark vertreten ist, was hat von der Leyen sich da jetzt wieder ausgedacht und. Dabei wird häufig vergessen, weil auch oft nicht so wahrgenommen in der Öffentlichkeit, das ausschlaggebende Gremium, was sagt, wo es lang geht und wie weit europäische Sachen ausgebaut werden, ist der Europäische Rat mit den Staats- und Regierungschefs.
Ja.
Wenn die Nein sagen, ist Schicht im Schacht.
Besonders wenn es dann darum geht, in neuen Bereichen die Kooperation zu vertiefen. Das war ja mein Beispiel zu der Steuerpolitik. Ne? Das kann nur vom Europäischen Rat an die Kommission weitergegeben werden. Und solange das nicht passiert, kann die Kommission da wenig machen.
Ja. Da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Also Europäischer Rat erlässt die Leitlinien für die Unionspolitik, zum Beispiel im Rahmen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, vielleicht da mal so als Stichwort die Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2020, das kam aus dem Europäischen Rat mit raus.
2000.
Ach, was habe ich gesagt?
20.
Hast du aufgepasst?
Ja.
Die Zuhörer haben auch aufgepasst.
Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000.
Richtig. Vielen Dank für die Korrektur. So lange ist das schon her, die Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000. Oder auch aus den Bereichen der Innen- und Justizpolitik gerade die Justizpolitik sehr vorsichtig zu betrachten. Ne? Was kann man da machen, was kann man nicht machen? Wenige Staats- und Regierungschefs wollen sich dort reinsprechen lassen. Ganz wichtig auf jeden Fall ist, dass es bei den Schlussfolgerungen immer ein großer Platz oder großer Raum eingeräumt wird für Erklärungen, die zum Beispiel die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union betreffen.
Das aktuelle Beispiel kann man da auch einmal ansprechen. Wir haben ja jetzt den Europäischen Rat diesen Monat gehabt, also ist diesen Monat zusammengekommen und da wurde dann neu beschlossen, dass man jetzt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen möchte. Ne? Das ist auch so eine außenpolitische Entscheidung, kann man sagen, die nur von diesem Gremium getroffen werden kann. Daraus kann man auch so ein bisschen ableiten, also der Europäische Rat ist das Sprachrohr der Europäischen Union auf der internationalen Bühne. und ist da das maßgebende Organ. Da gibt es auch ein Beispiel dazu, das war im Jahr 2008, da gab es den Georgien-Konflikt mit Russland und Georgien und da gab es eine kriegerische Auseinandersetzung. Da wurde auch unter einem französischen Vorsitz im Europäischen Rat vermittelt zwischen Russland und Georgien.
Das ist richtig, 2008, da war ja noch nicht der Lissabon-Vertrag in Kraft getreten und es gab noch nicht den Präsidenten. Jetzt hätte der, wenn der jetzt vermitteln könnte, sollte er mal gucken, keine Ahnung, werden sie wahrscheinlich machen, diplomatisch, müsste Charles Michel schauen mit Ukraine, Russland, wenn er da vermitteln kann. Eine andere wichtige Funktion des Europäischen Rates ist auf jeden Fall die Wahlfunktion. Also das ist neben der Außenpolitik halt eine wichtige Aufgabe. Der Europäische Rat wählt mit qualifizierter Mehrheit den Präsidenten des Europäischen Rates, also Charles Michel in diesem Fall.
Also sie wählen ihren eigenen Chef,
Sie wählen ihren eigenen Vertreter.
Ja, Chef ist vielleicht ein bisschen zu weit.
Ich glaube, Viktor Orban sieht Charles Michel nicht unbedingt als seinen Chef an. Da macht er Arbeitsverweigerung oder wie auch immer. Also,
aber auf jeden Fall der Leiter von der Veranstaltung, wenn man das so sagen möchte.
Charles Michel ist wahrscheinlich die Person, womit die 27 Staats- und Regierungschefs am besten leben können, dass er sie nach außen hin vertritt. So würde ich das mal versuchen, diplomatisch auszuformulieren.
Ein Kompromiss.
Und sie wählen auch tatsächlich, also der Europäische Rat wählt auch tatsächlich den hohen Vertreter. Josep Borrell hatten wir in der letzten Folge, könnt ihr gerne nochmal reinhorchen, auch schon mal mit erwähnt. Und ja, die Kommissionspräsidentin benötigt auf jeden Fall auch die Zustimmung vom Europäischen Rat.
Sieht man auch, dass der Europäische Rat die Leitlinien auch gibt, da man die Kommission halt auch selber mit besetzt. Das haben wir ja auch in der Folge zur Kommission schon erklärt, da kann jeder gerne auch nochmal reinhören.
Das war bei Frau von der Leyen war das schon interessant auch, weil Frau von der Leyen war nicht die Spitzenkandidatin für die Wahl, die Europawahl.
Sollte der Europäische Rat nämlich den Kandidaten oder die Kandidatin für die Präsidentschaft der Kommission nämlich abhängig vom Ergebnis der Europawahl bestimmen.
Und das war die EVP, die stärkste Partei. Und das hätte dann zur Folge gehabt Manfred Weber.
Das ist aus der Demokratieperspektive ist das stark zu verurteilen, wie das abgelaufen ist. Das kann man schlecht verteidigen, aber auf der anderen Seite muss man dann ein bisschen schauen, dass es bei 27 Staats- und Regierungschefs muss es einen Kompromiss geben. Und wenn dann da einer blockiert, dann muss man eine andere Lösung finden. Für die Wähler ist das natürlich alles andere als fair. Aber das sind dann diese Kompromisse, die Politiker manchmal, die man nicht erklären kann, die sie aber erklären müssen, wenn man das so sagen kann. Ja. Mhm. Da können wir dann auch nochmal auf die Europawahl zurückkommen. Ja.
Unser wöchentlicher Einspieler, Werbeblock für die Europawahl. Bitte geht wählen, bitte geht wählen, bitte geht wählen. Am 9. Juni in Deutschland die Europawahl. Und in einigen Bundesländern auch Kommunalwahl.
Am besten im Kalender eintragen schon mal und auf jeden Fall hingehen oder die Briefwahl beantragen. Dann die letzte Institution oder Präsidentschaft oder wie auch immer, sozusagen was gewählt wird vom Europäischen Rat, ist auch das Direktorium der Europäischen Zentralbank. Das ist natürlich auch einflussreiches Direktorium, das
ganz
die Geldpolitik
wichtig,
bestimmt. Preisstabilität, Inflation und all diese Themen, eine große Macht, die dann da auch zumindest die Euro-Staaten betrifft.
Richtig, ja, sind ja, ne? Mhm. 20 von 27 Ländern sind Euro-Staaten.
Tendenz steigend
und dann bist du mit dem Direktorium der Europäischen Zentralbank schon ziemlich gut aufgestellt. Und wenn du mal guckst, ne, die großen Führungspositionen, mit welchen Nationalitäten die gerade aktuell besetzt sind, dann weißt du auch wieder, welche Länder Motor der EU sind oder Antreiber oder was zu sagen haben. Weil Kommissionspräsidentin aktuell
Ostdeutschland von der CDU
und die Chefin der EZB ist Frau Lagarde aus Frankreich.
Da sind die beiden mächtigsten EU-Länder natürlich gut vertreten bei solchen wichtigen
Obwohl wir Positionen. Jetzt einfach mal davon ausgehen, beide machen einen soliden Job.
Im Sinne aller Europäer.
Im Sinne aller Europäer. So, wir sind ein bisschen von abgekommen. Wir sind gerade dabei gewesen, euch den Europäischen Rat zu erklären und welche Aufgaben der Europäische Rat hat und was er so alles machen kann. Unter anderem neben Vertretung und Leitlinien hat der Europäische Rat auch Systemgestaltungskompetenz.
Das haben wir so ein bisschen schon angesprochen.
Haben wir schon,
ne?
Eben, ne? Du
so
hast es, glaube ich, schon gesagt.
Angekratzt, ja.
Erklär mal Kompetenz. Das steht immer ganz häufig in den Büchern.
Kompetenz. Also wir kennen ja, das hat bestimmt viele von euch haben das schon mal gehört, Vertrag von Lissabon und diese Grundwerke der Europäischen Union, Vertrag von Maastricht, Kopenhagener Kriterien, das sind alles Dinge, die werden von dem Europäischen Rat entschieden und beschlossen. Heißt, man hat die Kompetenz, die Kompetenzen zu erweitern, also Kompetenz. Mhm. Und man kann, ich bin immer gerne bei meinem Steuerbeispiel, man kann die neuen Bereiche bestimmen, in denen man stärker kooperiert. Als Beispiel, wir machen eine gemeinsame Steuerpolitik, was aktuell nicht der Fall ist.
Ist auch so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Ne? Wenn ich meine Kompetenzen nicht abgeben will, kann ich auch die Europäische Union in vielen Bereichen nicht weiterentwickeln.
Das ist ja auch das Gleiche mit der Einstimmigkeit.
Ja.
Ob man da eine Zweidrittelmehrheit einführt oder eine einfache Mehrheit, heißt mehr als 50%, oder ob man darauf besteht, dass es einstimmig ist, weil diese Einstimmigkeit kann ja auch nur einstimmig abgeschafft werden, ne? Und dann wären wir wieder bei der Kompetenz.
Kompetenz. Oder wir laden Viktor Orban ein, eine Tasse Kaffee trinken zu gehen.
Das wäre ein aktuelles Beispiel, das hat Olaf Scholz zugegeben. Er hatte da, als es um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine ging, hat er Viktor Orban einfach mal vorgeschlagen, wenn es zur Abstimmung kommt, hol dir doch mal einen Kaffee, dann musst du nicht abstimmen. Und da in den Verträgen drinne steht, es muss eine einstimmige Entscheidung getroffen werden, reicht das, wenn er einfach nicht dabei ist.
Manchmal ist ein Kaffee auch nicht schlecht, ne? So, also halten wir mal fest, dass auf europäischer Ebene ja nicht alle politischen Entscheidungskompetenzen liegen und nur das, was die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat abgeben an Entscheidungskompetenz, kann dann auch auf europäischer Ebene ausgeführt werden. Wir sollten wahrscheinlich mal eine Folge machen und mal ganz klar auseinanderdröseln, wo darf denn die EU überhaupt alleine entscheiden und wo hat sie eigentlich überhaupt keine Handlungskompetenz?
So ein bisschen haben wir das ja, glaube ich, in der ersten Folge auch ein bisschen mit angeschnitten zur europäischen Integration, aber
das müssen wir nochmal ausführlicher machen.
Nochmal ausführlich reinschauen. Dann haben wir noch die Grundsatzentscheidungen, die gehören auch so ein bisschen zur Systemgestaltungskompetenz. Da haben wir ja auch schon drauf angespielt, also zum Beispiel die Erweiterung der Union, also neue Länder, da geht es um den Westbalkan, der schon seit vielen Jahren versucht reinzukommen und jetzt neu dazu. Ukraine und Georgien und auch Moldau oder Moldawien, die jetzt auch mit Georgien ist jetzt Beitrittskandidat und Ukraine und Moldau, da sind die Verhandlungen begonnen worden und das ist dann auch, es kann nur im Europäischen Rat entschieden werden.
Zu der Erweiterungsthematik könnt ihr auch gerne mal bei uns auf der Internetseite www.eiz-rostock.de unter Aktuelles haben wir, bevor die Entscheidung mit den Beitrittsverhandlungen getroffen wurde, haben wir einen sehr umfangreichen Blogbeitrag dort veröffentlicht. Arvid hat den bei uns geschrieben, wo er sich sehr kritisch mal damit auseinandersetzt. Ne?
Sehr ausführlich und sehr lesenswert.
Ja. Was auch gerade die Beitrittsverhandlungen jetzt mit der Ukraine für ein Zeichen sind an die anderen Länder aus dem Westbalkan zum Beispiel, die ja schon einige Zeit lang auf der Liste stehen für den Erweiterungsprozess und. Also das lohnt sich auf jeden Fall. www.eiz-rostock.de unter Aktuelles einfach mal reinschalten. Was gibt es noch zu sagen zum Europäischen Rat? Er trifft sich zweimal pro Halbjahr. Also insgesamt viermal. Es kann aber auch außerordentliche Sitzungen geben, die dann vom Präsidenten einberufen werden. Finn hat zum Eingang schon gesagt, die treffen sich immer in Brüssel, haben da auch sehr schönes Gebäude. Von innen gibt es ganz bunte Bilder. Hat bestimmt der ein oder andere von euch auch schon mal in den Nachrichten gesehen. Am Ende dieser sogenannten Gipfeltreffen werden dann Schlussfolgerungen verabschiedet. Diese Schlussfolgerungen könnt ihr auf jeden Fall auch auf der Internetseite des Europäischen Rates in der gesamten Ausführung einmal in Ruhe nachlesen und nicht nur die Schlagworte, die in den Medien rausgebracht werden, sondern die gesamten Schlussfolgerungen. Diese sind dann die strategischen Leitlinien der Europäischen Union. Oder sind halt bestimmte Erklärungen zu politischen Themen?
Die Entscheidungen im Europäischen Rat, wie werden die getroffen? Also die werden unabhängig natürlich getroffen. Es gibt eine Berichtspflicht gegenüber dem EU-Parlament. Aber es ist nicht so wie bei einigen anderen EU-Institutionen, dass da mehrere Institutionen zusammen Entscheidungen treffen. Also der Europäische Rat kann alleine entscheiden. Muss aber im Konsens entscheiden. Das heißt, alle müssen zustimmen. Haben wir jetzt auch schon mit Orban das eine Beispiel ein bisschen erklärt. Es sei denn, es geht um den Kommissionspräsidenten oder Präsidentin oder den vom Europäischen Rat. Da geht es dann um eine Mehrheit. Deshalb, also weil sie, wie ich ja gerade sagte, bei fast allen Entscheidungen im Kompromiss entscheiden, sind Kompromisse sehr wichtig. Und das ist natürlich, führt das darauf hinaus, dass es dann oftmals auch zum kleinsten gemeinsamen Nenner, wie man so schön sagt, kommt. Mhm. Und es manchmal einfach schwierig ist, diese ganzen 27 Interessen zu vereinbaren und da für alle etwas Positives mit einzubauen. Aber was dadurch natürlich einen gewissen Druck drauf bringt, ist diese mediale Aufmerksamkeit, wenn sich da diese 27 Staats- und Regierungschefs versammeln. Und deshalb ist es dann immer so, dass es dann versucht wird, zumindest irgendwas zu beschließen, weil man sich dann nicht vor die Presse stellen will mit leeren Händen und sagen möchte, wir haben gar nichts beschlossen. So ein gewisser Druck, der dann da durch die Aufmerksamkeit manchmal entsteht.
Ja, also der Druck erhöht ja schon, ne, dass da auf jeden Fall was beschlossen wird, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, was sie dort beschließen, weil das spielt in unser alltägliches Leben mit rein, früher oder später. Und trotzdem müssen die Entscheidungen halt gesichtswahrend für jeden einzelnen Staats- und Regierungschef sein, weil der muss ja dann nachher nach Hause gehen und das auch für sich verkaufen.
In den jeweiligen Hauptstädten dann
richtig
der Presse auch nochmal verkaufen.
Wir müssen mal die ungarische Presse auseinandernehmen, mal sehen, wie die ungarische Presse Viktor Orbans Kaffeepäuschen beim letzten Gipfeltreffen
eingeordnet hat. Wahrscheinlich besser für ihn, als wenn er zugestimmt hätte, nachdem er wochenlang gesagt hat, er wird nicht zustimmen, ne?
Ja.
Also dann auch wieder so eine Art von Kompromiss, wenn man das so sagen kann, ne?
Dass dadurch, durch halt diese unterschiedlichen Faktoren und auch Motivationen der einzelnen Mitgliedstaaten immer nur der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird, ist natürlich auch so ein bisschen wie so ein Klotz am Bein, weil so einen richtigen Fortschritt kann es auf europäischer Ebene
nur sehr langsam geben. Oder richtig. Fast gar nicht geben, ja.
Entschuldigung. Also es sind nur kleine Schritte, die da gemacht werden können.
Die großen Schritte lassen meistens auf sich warten.
Ja. Durch die Erweiterung, ne, wir haben jetzt nächstes Jahr 2024, haben wir 10 Jahre große EU-Osterweiterung, wo die ganzen Staaten aus dem ehemaligen Ostblock plus Malta und Zypern dazugekommen sind. Das ist schon 10 Jahre her. Aber dadurch ist die EU angewachsen auf damals 28, jetzt 27 Mitgliedstaaten. Und je mehr das wird, ne, also je mehr Staats- und Regierungschefs dort am Tisch sitzen, desto schwieriger wird die Kompromissfindung. Wir sehen, dass die Meinung gerade von den osteuropäischen Ländern hin zu dem, was typisch westeuropäisch als westeuropäisch angesehen wird, dass sie schon an manchen Themen ziemlich auseinandergehen.
Polen und Ungarn haben da ja teilweise auch zusammen. Vielleicht ändert sich da ein, zwei Sachen unter Donald Tusk, aber dass es aus osteuropäischer Sicht manchmal ein bisschen zu weit geht, was da beschlossen wird, das kriegt man ja aus den Medien mit, ne?
Ja, aber die Slowenien und Slowakei und Tschechien, also die sind da jetzt auch nicht, ne? Die darf man nicht vergessen. Die spielen da auch immer noch mal mit. Mhm.
Ursprünglich war das auch ein recht lockeres Format, so wie das unter den Gründungsmitgliedern dann etabliert wurde, wo das mehr so als ein gemütliches Kamingespräch angefangen hat, wo man dann in nahezu privatem Umfeld ein bisschen miteinander sich austauscht und Kompromisse finden kann. Da gibt es auch so eine Aussage, die dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt zugeschrieben wird: keine Papiere, keine Beamten.
Ja, das hat sich dann nicht durchgesetzt, würde ich mal sagen. Das Format ist immer noch, also es gibt schon offizielle Bilder und ein offizielles Auftreten, aber trotzdem, es gibt es immer noch in eher eine informelle und persönliche Atmosphäre. Also ganz vieles wird tatsächlich bilateral besprochen. Es wird geguckt, wo findet man Mehrheiten und, bevor sie dann medial auftreten und dann die Entscheidungen verkünden, ne? Da gibt es ganz interessante Ausführungen, auch im Film drüber, was da so hinter den Kulissen abläuft.
Das soll es für die Folge auch soweit schon gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit haben werdet. Ist ja jetzt die letzte Folge noch vor Weihnachten und dann anschließend einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Und für die nächste Woche, das wird so eine kleine Überraschung, wie das klappt, aber möglicherweise haben wir da einen Gast. Und was wir aber auf jeden Fall sagen können für die nächsten Wochen ist, es geht weiter mit den Organen der Europäischen Union, die wir jetzt noch nicht vorgestellt haben. Da gibt es noch den Rat, den Gerichtshof der Europäischen Union, die Zentralbank und den Rechnungshof, um da einige zu nennen. Das sind die, die noch kommen auf jeden Fall.
Wir haben noch eine lange Agenda, ne?
Ja.
Plus Gesetzgebung, was haben wir noch eben gesagt? Plus Handlungsspielraum, also Handlungskompetenzen.
Fallen ja auch immer neue Themen ein, wenn man ein Thema vorstellt, ja.
Das zeigt aber auch, wie europäisch eigentlich unser Leben schon ist und was eigentlich alles mit auf der Agenda steht, worüber man mal Bescheid wissen sollte. Ja, aber wir sind mit unserer Folge tatsächlich am Ende angekommen. Lasst einfach ein Like da für unseren Podcast oder abonniert ihn auch gleich. Dann werdet ihr auf jeden Fall pünktlich informiert, wenn die neue Folge rauskommt. Ihr könnt uns auf Spotify hören oder auch auf allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.
Bitte bewertet unseren Podcast, wenn das auf der jeweiligen Plattform möglich ist. Und ihr habt in den Shownotes auch unsere Präsenz auf den sozialen Medien und unsere Internetseite verlinkt. Und das war's auch soweit.
Das war's. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, sage ich auf jeden Fall. Finn, hört ihr vielleicht nochmal.
Ja, schöne Woche und erstmal.
Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.